Deutschland steht vor großen Aufgaben wirtschaftlich, sozial, geopolitisch und mittendrin zwei Politikfelder, die oft technisch wirken, aber hochpolitisch sind. Finanzpolitik und Sozialpolitik. Sie entscheiden darüber, ob der Staat handlungsfähig ist oder nicht und ob die Bürgerinnen und Bürger ihm vertrauen. Lange Zeit waren notwendige Reformen hier blockiert, doch die Herausforderungen unserer Zeit, Klimawandel, Fachkräftemangel, wachsende Ungleichheit, erhöhen den Druck. Es geht nicht mehr nur um Bestandsschutz, sondern um Erneuerung. Und wenn demokratische Kräfte diesen Wandel gestalten wollen, brauchen sie eigene Ideen, Strategien und ein neues Sicherheitsversprechen. Genau hier setzt ein Projekt der Heinrich-Böll-Stiftung an. Gemeinsam mit der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Fragen neu gestellt. Wie gelingt zukunftsorientierte Finanzpolitik? Wie wird der Staat investitionsfähig? Wer trägt die Kosten des Wandels und wer kann entlastet werden? In diesem Podcast greifen wir diese Fragen auf, ordnen Studien ein und übersetzen sie in politische Realität. Ich bin Mandy Schielke. Willkommen.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Hier bei mir im Studio ist jetzt Bettina Ritter. Hallo Bettina.
Hallo Mandy.
Die Ausgangslage ist klar, vieles in Deutschland steckt fest und zwar schon sehr lange. Die Modernisierung in vielen Bereichen ist überfällig und jetzt soll es endlich vorangehen. Es gibt viel Geld, das in milliardenschweren Sondervermögen zur Verfügung gestellt wird. Und auch beim Sozialstaat hat die Bundesregierung erst einen Herbst und dann einen Frühling der Reformen angekündigt. Aber was wird mit dem Geld gemacht und was sollte damit gemacht werden? Und welche Reformen stehen an, damit sich endlich die Bremsen lösen und es vorangeht? Das ist der rote Faden dieses Projekts. Habe ich das richtig zusammengefasst, Bettina?
Genau, gut zusammengefasst. Dabei wollte sich die Heinrich-Böll-Stiftung ganz konstruktiv darauf konzentrieren, was die Gelingensbedingungen für eine Modernisierung sein können. Hören wir mal Valentin Persau, den Leiter des Referats Sozialpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
Bei aller möglichen Manöverkritik ist klar, wir brauchen eine konstruktive Debatte und gesellschaftliche Verständigung über die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme. Denn wir sehen an vielen Stellen, wie festgefahren Sozialpolitik sein kann. Es gibt in vielen Bereichen ungelöste Modernisierungsaufgaben, um den vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart gerecht zu werden. Ob wirtschaftlicher Strukturwandel, technologischer Fortschritt, Alterung der Gesellschaft oder beim Klimaschutz. Dafür brauchen wir gerade jetzt einen Sozialstaat, der die Menschen mit den Umbrüchen und Unsicherheiten unserer Zeit nicht alleine lässt.
Das Projekt konzentriert sich auf die Bereiche Sozial- und Finanzpolitik. Warum? Dazu der Leiter des Referats Wirtschafts- und Finanzpolitik, Philipp Käding.
Gleichzeitig, so glauben wir zumindest in der Stiftung, werden auch in der Finanzpolitik ziemlich grundsätzliche Fragen der Staatlichkeit und Demokratie mitverhandelt. Die Stichworte Generationenvertrag oder handlungsfähiger Staat zeigen ja, um was für eine Größenordnung es dabei geht. Und in dieser Größenordnung oder in diesem großen Kontext haben wir ein Projekt aufgesetzt in der Stiftung, das sich einmal vier Modernisierungsfelder in der Finanz- und Sozialpolitik anschaut und dort konstruktive Vorschläge machen will.
Und welche vier Modernisierungsfelder sind das?
Erstens, wie sieht eine zukunftsorientierte Finanzpolitik aus? Zweitens, wie setzt der Staat Infrastrukturinvestitionen erfolgreich um? Drittens, wie sichern wir Fachkräfte für Klimaschutz und Daseinsvorsorge? Und viertens, soziale Sicherheit in der Klimakrise. Zu jeder dieser Fragen hat die Böll-Stiftung in den vergangenen Monaten eine Studie veröffentlicht. Darin geht es vor allem darum, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit Modernisierung in den verschiedenen Bereichen gelingen kann. Einen Link zu den Downloads findet ihr übrigens in der Episodenbeschreibung.
Gut, dann steigen wir doch gleich mit dem ersten Punkt ein. Die Frage, wie eine zukunftsorientierte Finanzpolitik gelingen kann. Also nicht nur, was läuft schief, sondern vor allem, was müsste sich tatsächlich auch ändern?
Genau, dazu hatte die Heinrich-Böll-Stiftung Peter Bofinger mit einer Studie beauftragt. Er ist Ökonom und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Würzburg. Und sein Name ist auch deshalb bekannt, weil er 15 Jahre lang Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war. Er hat 4 Grundprinzipien vorgestellt, die eine zukunftsorientierte Finanzpolitik ausmachen.
Das Prinzip der Transparenz, das Prinzip einer strategischen Prioritätensetzung, das Prinzip, dass eine ex-ante Wirkungsanalyse von Instrumenten wichtig ist und dass Verschuldungsregeln auch entsprechend zukunftsorientiert gestaltet werden.
Dann zur Transparenz. Was muss sich da ändern?
Bofinger meint damit eine ehrliche und vollständige Darstellung aller staatlichen Ausgaben. Da kritisiert er sehr deutlich den jetzigen Zustand. Der Bundeshaushalt wird ja auch manchmal als das Schicksalsbuch einer Nation bezeichnet. Aber wenn man sich den im Internet anguckt, dann ist das eine PDF-Datei mit 3349 Seiten.
Wow.
Die liest sich ja niemand durch. Insofern, das gibt eine schlechte Note in Sachen Transparenz für das Finanzministerium. Allerdings hat Bofinger in diesen mehr als 3000 Seiten etwas ziemlich Tolles gefunden, nämlich die sogenannte Funktionenübersicht. Da kann man nach Funktionsbereichen und ressortübergreifend sehen, wofür öffentliche Mittel ausgegeben werden. Ein eigentlich tolles Tool, mit dem man dann auch sehen kann, in welchen Bereichen gekürzt wurde.
Transparenz kann hergestellt werden, wenn man diese Funktionenübersicht nimmt. Das sind nur 5, 6 Seiten. Und wenn man diese Funktionenübersicht ergänzt um den Klima- und Transformationsfonds und das Sondervermögen, dann hätte man auf relativ kompakten Raum ein Informationstool, mit dem man sehr, sehr schön erkennen könnte, wofür wird mehr Geld ausgegeben, wofür wird weniger ausgegeben. Also man könnte erkennen, die Prioritätensetzung. Also das wäre, glaube ich, eine ganz einfache Forderung, die aber doch sehr viel dazu beitragen würde, dass man deutlich besser nachvollziehen kann, was haushaltspolitisch gemacht wird, als das bisher der Fall ist.
Peter Bofinger nennt da einen wichtigen Punkt. Im Bundeshaushalt sind nicht alle Ausgaben aufgeführt.
Genau, das ist ja ein Punkt, auf den die Heinrich-Böll-Stiftung während der Verhandlungen zum Bundeshaushalt auch immer wieder hingewiesen hat, dass Kernhaushalt und Sondervermögen von der Bundesregierung nicht zusammengedacht werden und dass die Ausgaben deshalb so intransparent sind. Ein Ausdruck, der da oft gefallen ist, ist Verschiebebahnhof. Und auch Peter Bofinger hat schon im vergangenen Herbst gesagt, dass mindestens 40% des Sondervermögens Mittel sind, die aus dem Kernhaushalt verschoben werden. Mittlerweile wissen wir aus noch aktuelleren Studien, es ist sogar noch deutlich mehr.
Also Klarheit ist eine zentrale Bedingung dafür, dass eine zukunftsorientierte Finanzpolitik gelingt. Was wurde als zweites Grundprinzip identifiziert?
Der zweite Punkt ist die strategische Prioritätensetzung. Also die Frage, wofür wir das Geld ausgeben. Wofür und wie viel? Da fordert Bofinger, dass politische Ziele klar definiert werden.
Das heißt, also das wäre eine Grundvoraussetzung, eine Selbstverständlichkeit. Die OECD hat hierfür dieses Konzept des Performance Budgeting geschaffen, entwickelt, wo sie eben sagt, die Budgetausgaben müssen eben systematisch zu geplanten Entwicklungen dann zugerechnet werden. Das heißt, das wäre eigentlich selbstverständlich. Das Problem ist, dass wir eigentlich, soweit ich das jedenfalls sehe, jetzt in der Haushaltspolitik des Bundes keine Strategie erkennen können und deswegen auch keine strategische Prioritätensetzung.
Bofinger sagt auch, dass man im Haushalt sieht, dass beispielsweise die Energiekosten für Haushalte und Wirtschaft durch Subventionen stark gesenkt werden und die Investitionen in neue Technologien und künstliche Intelligenz im Vergleich relativ klein sind.
Da müsste man sich dann aber auch die Frage stellen, ob das die richtige Prioritätensetzung in Sachen Zukunftsinvestition überhaupt ist.
Ja, genau. Und da kommen wir auch schon auf das dritte Grundprinzip, die Wirkungsanalyse. Das heißt, dass man im Vorfeld systematisch prüft, was die Maßnahme wirklich bringen kann, bevor man das Geld ausgibt. Bofinger kritisiert, dass das oft fehlt. Die Wirkungsanalyse ist eigentlich schon lange ein Thema. Die OECD hat da tolle Empfehlungen und das Finanzministerium nimmt sich das eigentlich auch vor, aber man müsste das auch konsequent anwenden. Und das würde bedeuten, die Maßnahme zu wählen, die das Ziel am effizientesten und vor allem am effektivsten erreicht.
Also ein Plädoyer für noch mehr Steuerung, weniger das Prinzip Hoffnung.
Genau, weil es eben um sehr viel Geld geht. Und damit kommen wir zum vierten Punkt, die Schulden. Die spielen in einer zukunftsorientierten Finanzpolitik eine zentrale Rolle. Und hier geht es Bofinger wirklich um einen Perspektivwechsel.
Und wie sieht der aus?
Er sagt, dass Schulden als Zukunftsinvestitionen gesehen werden müssen. Und die Idee ist, wenn wir heute in die Zukunft investieren, profitieren kommende Generationen. Also ist es gerechtfertigt, diese Ausgaben über Kredite zu finanzieren. Allerdings ist es entscheidend, dass diese Schulden tatsächlich in Zukunftsinvestitionen fließen, die eben auch wirken. Sonst kippt die gesellschaftliche Akzeptanz. Und um zu definieren, was die dringendsten Zukunftsausgaben sind, für die man Schulden aufnehmen sollte, verweist Bofinger nochmal auf die schon genannte Funktionsübersicht.
Meine Idee wäre eben, dass man diese Funktionenübersicht nimmt und dass dann letztlich das Parlament sich überlegt, welche dieser Funktionen sind Funktionen, die zukunftsorientiert sind. Das entsprechend definiert. Man hätte dann klar abgegrenzt, was Zukunftsausgaben sind und man könnte Jahr für Jahr dann auch überprüfen, ob tatsächlich dann im Haushalt entsprechend dann die Kredite auch nur für solche Zukunftsausgaben verwendet werden.
Also die zukunftsorientierte Finanzpolitik muss laut Peter Bofinger nachvollziehbar sein, zielgerichtet und wirksam. Also klar sehen, wohin das Geld fließt, bewusst entscheiden, wofür es eingesetzt wird und im Vorhinein prüfen, ob es wirkt.
Ja, das klingt total einleuchtend für mich. Und dann können auch Schulden sinnvoll sein, wenn sie zu einer Investition in die Zukunft werden.
Ja, und der Bund hat ja mit den diversen Sondervermögen erstmal auch viele Schulden gemacht, die sich in Zukunft auszahlen sollen.
Kannst du die nochmal genau nennen?
Also seit 2025 gibt es das Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität mit 500 Milliarden Euro, das Sondervermögen Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro und den Klima- und Transformationsfonds. In dem sind für 2026 Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich vorgesehen.
500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaneutralität, da denkt man ja, da kann man sehr viel machen und einen richtigen Modernisierungsschub in Deutschland anstoßen. Passiert das denn auch?
Das ist genau das Thema der zweiten Studie der Heinrich-Böll-Stiftung. Da ging es darum, welche Bedingungen es geben muss, damit die Umsetzung dieser Investition gelingt. Die Vergangenheit hat nämlich gezeigt, dass Mittel zur Verfügung stehen, heißt nicht automatisch, dass sie auch abgerufen werden. Beim Klima- und Transformationsfonds waren das in der Vergangenheit nur 50 oder 60%. Und auch der große Corona-Wiederaufbaufonds der EU, der stand immer wieder deshalb in den Schlagzeilen, weil das Geld eben eher schwer abfloss. Und die Gründe, warum das so ist und wie es besser gemacht werden kann, das hat Michael Töne untersucht. Er ist geschäftsführender Direktor beim FIFO-Institut Köln.
Ja, und was hat er herausgefunden?
Der erste Punkt ist, dass die Mittelvergabe einfach zu kompliziert ist. Es gibt zu viele Regeln, also zu viel Bürokratie.
Häufig scheitern oder verlangsamen sich unglaublich Infrastrukturprojekte deswegen, weil wir unglaublich aufwendige, viele administrative und rechtliche Prozeduren haben, genehmigen, planen, steuern, bauen. Alles machen wir uns sehr kompliziert. Also es ist nicht kompliziert, wir machen es uns kompliziert.
Und deswegen dauert es immer sehr lang, bis so ein Projekt endlich an den Start gehen kann. Aber nicht nur das. Töne hat auch herausgefunden, dass diese komplizierten Regeln auf einen Personalmangel treffen, der in den kommenden Jahren ja noch größer wird durch die Überalterung in Deutschland. Und das ist überhaupt nicht zukunftsfähig. Wir haben einfach zu wenig Leute, die diese komplizierten Regeln bearbeiten können. Schon deshalb müssen wir die Bürokratie und diese Regelflut abbauen.
Okay, und was heißt das jetzt konkret für einen leistungsfähigeren Staat? Was muss getan werden?
Töne fordert Regeln, die einfacher umgesetzt werden können und einen Kulturwandel. Das heißt, weniger Detailsteuerung, mehr Vertrauen in die Personen in der Verwaltung, die die Mittelvergabe entscheiden und klare Verantwortlichkeiten. Dazu gehört auch, dass man diesen Verantwortlichen mehr Entscheidungsspielraum gibt. Dann ist der Bürokratieabbau eine wirkliche Chance für Deutschland und aus der Investitionsoffensive kann eine Umsetzungsoffensive werden.
Früher war es eine Bedrohung, Bürokratieabbau war für Bürokratie eine Bedrohung. Jetzt ist es eine Chance, weil tatsächlich nur so wird es möglich sein, auch tatsächlich leistungsfähige und gute Bürokratien zu erhalten, indem man schlanker macht und besser organisiert und vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, mehr zu Entscheidungen ermächtigt. Dass irgendwie nicht mehr immer tausendmal rumgeredet wird, sondern dass tatsächlich auch die Leute die Entscheidungen treffen sollen und die Verantwortung dafür tragen, dass sie die auch treffen können.
Okay, Bürokratieabbau ist angekommen. Töne hat ja vor allem über den Bund gesprochen, aber wie sieht es in den Kommunen aus? Die klagen ja permanent über zu wenig Geld. Wie viel von den 500 Milliarden Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität kommt denn bei den Kommunen tatsächlich an? Und wie setzen Sie das um?
Also die Aufteilung dieses 500 Milliarden Sondervermögens ist ja, dass 300 direkt in Investitionsprojekte des Bundes fließen, also beispielsweise in das Schienennetz oder Autobahnen. 100 Milliarden Euro werden als Pauschalen an die Bundesländer und Kommunen verteilt, beispielsweise für Schulbau und Krankenhäuser. Und 100 Milliarden Euro gehen in den Klima- und Transformationsfonds. Die Stadtkämmerin von Münster, Christine Zeller, sagt, ihre Stadt zum Beispiel bekommt von diesen 100 Milliarden 152 Millionen, verteilt über 12 Jahre. Und der Bedarf liegt eigentlich bei 1,4 Milliarden für die kommenden 5 Jahre.
Wir haben ja auch ein Demokratiethema. Ne? Daseinsvorsorge vor Ort bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass wir versuchen, dem Rechtsruck was entgegenzusetzen. Und das kann man auch nur, wenn man weiter in die Infrastruktur investiert, sodass ich tatsächlich als sparsame Kämmerin trotzdem sage, es ist richtig, ein 1,4 Milliarden Investitionsprogramm für den Doppelhaushalt, also für die kommenden 5 Jahre aufzulegen, weil wir die Infrastruktur sichern müssen, weil wir Bildung ermöglichen müssen. Und das bedeutet planerisch 1,4 Milliarden Euro Fremdkapital.
Okay, Fremdkapital ist ein Weg, die Mittelknappheit anzugehen. Aber trotzdem, wie gut und schnell wird dieses Geld denn in Projekte gesteckt und umgesetzt? Oder anders gefragt, was braucht es aus kommunaler Sicht, damit Investitionen gelingen können?
Christine Zeller hat gesagt, immer wenn eine Krise war, zum Beispiel während Corona oder nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was zu einem Energieengpass geführt hat, immer dann hat es gut geklappt mit der schnellen Umsetzung von Geld, das zur Verfügung gestellt wurde. Ein Grund war die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Verwaltung.
Man verlässt die Säule, man verlässt so ein bisschen seinen Bereich, der gerade in der Verwaltung extrem wichtig ist und immer sehr behütet wird. Und man denkt interdisziplinär, man arbeitet in Projektgruppen zusammen und auf einmal funktioniert es.
Ein zweiter Grund, warum die Umsetzung während einer Krise besser funktioniert, eine klare Steuerung und Verantwortung.
Das große Ganze funktioniert tatsächlich nur, wenn es auch bei diesen Projekten jemanden gibt, der tatsächlich den Hut auf hat und auch entsprechende Steuerungsmechanismen vornimmt. Und aus meiner Sicht auch bei Zeiten sagt nein. Also wir neigen auch ein bisschen dazu, ein Projekt anzufangen. Und dann gibt es noch den ein oder anderen Sonderwunsch. Und dann fühlt sich keiner bemüßigt zu sagen nein.
Das ist also ein Grund, warum manche Projekte nur langsam vorankommen. Was sind denn andere Faktoren, die bremsen?
Zu viel Abstimmung, politische Nachsteuerung, auch Bürgerproteste und eben Fachkräftemangel und steigende Kosten. Zeller beschreibt, dass Projekte sich verzögern, wenn Planung, Politik und Verwaltung einfach nicht synchron arbeiten.
Also es liegt nicht immer am Geld, sondern auch mitunter an den Strukturen. Jetzt haben wir viel über die Finanzen geredet und den Modernisierungsbedarf dort, aber das Projekt hat sich auch den Bereich Soziales angesehen, richtig?
Richtig. Michael Töne hatte schon erwähnt, es gibt einen Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland. Der betrifft unter anderem die Jobs, die mit der Umsetzung der Energiewende zu tun haben. Aber auch soziale Bereiche wie frühe Bildung oder Pflege. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn das gehört zur sogenannten sozialen Daseinsvorsorge, die ein Staat zu gewährleisten hat. Und wenn es da hakt, kann sich das schnell auf die Wirtschaft auswirken, weil es das Arbeitskräfteangebot hemmt. Zudem entsteht bei vielen Bürgerinnen und Bürgern der Eindruck, der Laden läuft nicht, die Politik hat mich mit meinen alltäglichen Anliegen und Herausforderungen einfach nicht im Blick. Das schlägt sich natürlich negativ auf das Vertrauen in staatliche Handlungsfähigkeit nieder und befeuert im Zweifel auch demokratiekritische Ressentiments. Und die Energiewende, das ist auch ein gemeinwohlorientiertes Zukunftsfeld, das eben für die Innovationsfähigkeit von Wirtschaft steht. Die Studie hat sich damit beschäftigt, welche Gründe es für den Arbeitskräftemangel in diesen beiden Bereichen, also Energiewende und soziale Daseinsvorsorge, gibt und welche Potenziale man in Deutschland noch heben könnte.
Fangen wir mal mit den Gründen für den Mangel an Arbeitskräften an. Welche sind das?
Die Sozialwissenschaftlerin Michaela Evans-Borchertz vom Institut Arbeit und Technik, da ist sie auch Direktorin des Forschungsschwerpunktes Arbeit und Wandel, hat drei zentrale Punkte herausgefunden. Erstens, der demografische Wandel. Durch die Alterung der Gesellschaft rücken weniger Menschen nach. Zweitens, schlechte Arbeitsbedingungen in zentralen Berufen. Und drittens, strukturelle Hürden wie fehlende Kinderbetreuung oder Pflegeangebote, die Erwerbsarbeit, insbesondere von Frauen, einschränken.
In der Erstellung der Studie wurde sehr schnell klar, dass fehlende Kinderbetreuung oder auch fehlende professionelle Infrastrukturen für pflegerische Versorgung aus individueller Perspektive, aber eben auch aus strukturpolitischer Perspektive ein Problem sind, weil sie den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren, auch den Zugang zur Ausbildung wie auch zu beruflicher, betrieblicher Weiterbildung. Also dort, wo Kinderbetreuung nicht sichergestellt werden kann, wo Pflegeinfrastruktur nicht verlässlich organisiert ist, kriegen wir in der Folge eben auch Probleme auf dem Arbeitsmarkt.
Das betrifft dann, wie gesagt, vor allem Frauen. Der Fachkräftemangel ist zum Teil hausgemacht.
Ja, der Grund für Teilzeitarbeit ist oft eben nicht die vom Bundeskanzler Merz gescholtene Work-Life-Balance, sondern der Grund ist, dass die Menschen eine Vollzeitstelle nicht mit ihrer Sorgearbeit vereinbaren können. Und ein Teil der Sorgearbeit muss ja von den Familien aufgefangen werden, solange es den Fachkräftemangel in den sozialen Bereichen gibt und es dadurch immer wieder zu Versorgungslücken kommt. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, die zur sogenannten Schattenressource gehört. Das sind Menschen, die grundsätzlich arbeiten könnten, aber nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind.
Wer ist denn damit gemeint?
Junge Menschen ohne Schul- oder Berufsabschluss. Diese Zahl ist in den vergangenen Jahren ziemlich gestiegen. Da fordert Evans-Borchers eine gezielte Qualifizierung und neue Ausbildungsmodelle, vor allem mit Blick auf Schülerinnen und Schüler, bei denen nicht sicher ist, ob sie einen Abschluss schaffen.
Könnte es uns nicht gelingen, wenn wir längerfristige Beziehungen und Kooperationsstrukturen zwischen allgemeinbildenden Schulen und Unternehmen, Ausbildungsbetrieben vor Ort aufbauen, dass das auch eine Chance sein kann, Schüler, Schülerinnen zu motivieren, längerfristige Beziehungen auch aufzubauen und ihnen schon auch während der Schulzeit eine Ausbildungsperspektive, insbesondere auch in den Berufsfeldern zu ermöglichen, die von jungen Leuten ja durchaus auch als attraktiv beschrieben werden, nämlich in energiewenderelevanten Berufen.
Was ist denn mit der Anwerbung von ausländischen FacharbeiterInnen?
Das ist auch einer der Punkte, die Evans-Borchers nennt. Zur Anwerbung gab es in den vergangenen Jahren ja bereits einige Initiativen und die waren auch erfolgreich, vor allem in der Pflege. Und noch einen Punkt mahnt sie an, der betrifft auch die Pflege, attraktivere Arbeitsbedingungen, etwa durch bessere Arbeitszeitmodelle, Entlastung und lebensphasenorientierte Arbeit.
Die gute Nachricht dieser Studie ist also, es gibt Arbeitskräfteressourcen oder jedenfalls Potenziale, die aber gezielt angesprochen werden müssen.
Ja, richtig. Hören wir dazu nochmal Michaela Evans-Borchers.
Ich glaube, wir müssen wegkommen von einer abstrakten Problembeschreibung und Beschreibung sozusagen der Ausgangslage und viel stärker hinschauen, wie können wir vor Ort lokal auf regionaler Ebene im Zusammenspiel von Kammern, Gewerkschaften, Unternehmerverbänden, Arbeitsagenturen und Jobcentern konkrete Wege vor dem Hintergrund dieser Ungleichzeitigkeit auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Was funktioniert gut? Wo haben wir Erfahrung auch auf Länderebene, die wir für die Weiterentwicklung dieser Strategien auch nutzbar machen können?
Ein weiterer Bereich in Deutschland, in dem es nicht richtig vorangeht, ist die Klimapolitik, habe ich den Eindruck. Wir erleben ja aktuell, dass an vielen Stellen politisch das Rad wieder ein Stück weit zurückgedreht wird, zum Beispiel beim Verbrenner aus, bei der CO2-Bepreisung oder beim Heizungsgesetz.
Genau, das ist das vierte Modernisierungsfeld des Projekts der Heinrich-Böll-Stiftung, soziale Sicherheit in der Klimakrise. Die Grundannahme ist zwar, dass Klima- und Umweltschutz langfristig viele Vorteile mit sich bringen. Schließlich geht es um die Lebensgrundlage der Menschen. Aber im Hier und Jetzt verursacht die Umstellung unserer Wirtschafts- und Lebensweise erst einmal konkrete Kosten und oft auch ein Gefühl von Verlust. Gerade in Zeiten, in denen der wirtschaftliche Druck ohnehin schon hoch ist und viele Menschen in den vergangenen Jahren gestiegene Preise und Lebenshaltungskosten erlebt haben, kann die Aussicht auf zusätzliche Belastungen durch Klimapolitik bedrohlich wirken und von fossilen Interessen hervorragend genutzt werden, um gegen Klimapolitik mobil zu machen. Das haben wir zum Beispiel beim sogenannten Heizungsgesetz erlebt.
Stimmt, ich persönlich kenne schon jede Menge Leute, die auf eine Wärmepumpe umgestiegen sind und da auch selbst viel Geld ausgegeben haben, trotz Förderung.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Insgesamt steigen ja die Lebenshaltungskosten durch Maßnahmen wie die CO2-Bepreisung. Aber was das Projekt auch klar macht, ist, dass vor allem auch der ungebremste Klimawandel selbst nicht nur extrem zerstörerisch ist, sondern auch teuer. Etwa wenn wir an Extremwetterlagen oder Klimakatastrophen wie die Überschwemmung im Ahrtal denken. Ich kann zum Beispiel den Verlust einer Investition erleiden, die ich gemacht habe, in Form eines Hauses zum Beispiel, in das ich mein ganzes Geld gesteckt habe. Also sowohl durch den Klimawandel als auch durch die Klimapolitik entstehen neue soziale Risiken. Und die Frage ist, was der Sozialstaat in Zukunft alles abfedern oder auffangen sollte und wo die Grenzen sind. Damit hat sich die vierte Studie des Projekts beschäftigt.
Nun gibt es aber schon viele soziale Risiken, die der Staat bereits absichert, etwa durch die Arbeitslosenrenten oder Krankenversicherung.
Das stimmt, aber bei vielen neuen sogenannten ökosozialen Risiken bietet der Staat bisher noch nicht viel. In der Debatte ist bisher vor allem das Klimageld. Die Idee ist eine Geldzahlung, die die Belastungen durch die CO2-Bepreisung abfedern soll. Vorbilder gibt es in Österreich, in der Schweiz oder in Kanada. Der Politikwissenschaftler Frank Nullmeier, emeritierter Professor an der Uni Bremen, der die Studie gemacht hat, sieht das aber kritisch. Er sagt, unter dem Eindruck ständig steigender Lebenshaltungskosten würde ein Klimageld von der Bevölkerung überhaupt nicht als wirksame Entlastung wahrgenommen.
Und dann kriege ich irgendwie Weihnachten 130 Euro. So wäre jedenfalls ungefähr die Größenordnung dessen, was man im letzten Jahr noch als Klimageld angedacht hatte. Und dies funktioniert nicht. Man merkt es nicht positiv, man merkt es nicht negativ, aber die langsam ansteigenden Preise als solches werden als generelle Tendenz wahrgenommen und sprechen dann gegen diejenigen, die Klimapolitik betreiben. Und das ist natürlich ganz schlecht. Und von daher ist dieses Instrument nicht toll.
Laut Nullmeier ist das Klimageld eine Maßnahme, die in doppelter Hinsicht isoliert ist. Es ist nicht richtig ins Steuersystem, aber auch nicht ins Sozialsystem eingebettet. Und vor allem löst es mit diesen geringen Summen ja keinesfalls strukturelle Probleme. Also Risiken, die den Privathaushalten ja nicht nur durch die CO2-Bepreisung entstehen, sondern auch durch Investitionen oder Defizite in der Infrastruktur.
Was schlägt er also stattdessen vor?
Er macht einen Möglichkeitsraum auf und diskutiert das Für und Wider verschiedener Maßnahmen. Zum Beispiel den Vorschlag einer ökosozialen Infrastruktur. Denn eine Grundfrage ist ja, stelle ich sozialen Ausgleich über Geldzahlungen her oder indem ich entsprechende Infrastrukturen günstiger bereitstelle?
Was richtig gut ist, ist eine ökosoziale Infrastrukturpolitik, wo man in Strom, Wärme, Wasser die Mindestbedarfe subventioniert oder kostenfrei zur Verfügung stellt. Das ist sehr kompliziert. Letztlichen Details müsste man sich ganz genau angucken, weil man dann öffentliche und private Akteure zusammenführen muss. Man muss Bedarfsrechnungen von Wohnungen, Haushalten, Individuen machen. Das ist in sich nicht besonders einfach. Aber die Grundentwicklungsrichtung, Infrastrukturen wie die Versorgung mit Daseinsvorsorgeelementen wie Strom, Wärme, Wasser etc. Kostenfrei zu gestalten für bestimmte Gruppen oder auch vielleicht auch bis in die Mittelschichten hinein, das ist ein sinnvoller Weg.
Ja, das sagt Frank Nullmeier. Was wird noch diskutiert?
Er spricht sich etwa dafür aus, anstelle eines Klimageldes für alle klimabedingte Preisanstiege bei der Anpassung der Sozialleistungen besser zu berücksichtigen. Das wäre dann eine zielgenauere Unterstützung für vulnerable Gruppen zum Beispiel und würde viele der gerade genannten Probleme einer ökosozialen Infrastrukturpolitik umgehen. Die ist laut Studie stärker von ökologischen Zielen her gedacht und weniger von sozialen Zielen, die beim hier genannten Vorschlag im Vordergrund stehen. Nullmeier denkt aber noch grundsätzlicher darüber nach, wie man eine neue sozialpolitische Institution aufbauen kann, um die ökosozialen Risiken abzusichern, die bisher noch nicht durch den Sozialstaat abgedeckt sind. Also etwa das Extremwetter oder Bewohnbarkeitsrisiko. Er spricht von einer Ökosozialversicherung. In so einer Institution könnten Klima und Soziales umfassender zusammengedacht werden.
Und dieses führt man zusammen und sagt, das ist das organisatorische Zentrum eines Ökosozialstaates. Da werden beide Themen zusammengedacht. Und von da aus kann man eigentlich zu dem Punkt kommen, ja, das ist eine andere Art der Politik. Das ist eine integrierte Politik, die Soziales in seiner ökologischen Dimension und das Ökologische in der sozialen Dimension betrachtet.
Das sind ja interessante Vorschläge. Ich nehme mit, dass der deutsche Sozialstaat schon wichtige Bereiche wie Alter, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit im Blick hat. Allerdings müssten die Systeme sich den neuen Risiken durch Klimawandel und Klimapolitik noch anpassen. Und der Sozialstaat hat eben auch nicht die Verantwortung für alle Risiken. Das ist jetzt so ein bisschen offen geblieben, wo da die Grenzen sind.
Richtig. Manche Verantwortlichkeiten in Bezug auf Klimarisiken sind einfach noch nicht geklärt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass Klimapolitik ohne soziale Absicherung an Akzeptanz verliert und dass deshalb schnell tragfähige Konzepte her müssen.
Vielen Dank, Bettina, für diese Zusammenfassung der Studien im Projekt Impulse für die Finanz- und Sozialpolitik. Was nehmen wir aus diesen sehr verschiedenen Schwerpunkten jetzt mit?
Ich glaube, was sich durch alle Themen durchzieht, ist zum einen die Zukunftsorientierung, also sich jetzt schon auf höhere Klimarisiken vorbereiten, die Ausgaben mehr nach ihrer Wirkung steuern und zum anderen ein starker Fokus auf Infrastrukturen. Die müssen endlich modernisiert werden und sich durch eine hohe Qualität, Quantität und Inklusivität auszeichnen. Dafür muss der Staat sich ins Zeug legen. Aber es braucht auch viele Reformen bei den Institutionen und Verfahren selbst. Also sind alle am Zug.
Ja, danke Bettina für diese interessanten Einblicke und Zusammenfassung.
Sehr gerne, Mandy.
Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Podcast zum Thema Impulse für die Finanz- und Sozialpolitik. Die hier erwähnten Studien könnt ihr auf den Seiten der Heinrich-Böll-Stiftung herunterladen. Außerdem könnt ihr euch die Ergebnisse auch anschauen. Es gibt Mitschnitte von den Mittagstalks mit den StudienleiterInnen. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Die nächste Folge von Böll Podcast kommt wieder in 2 Wochen. Dann geht es um die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl vor 40 Jahren. Da werden Zeitzeuginnen zu Wort kommen und wir fragen, warum die Katastrophe auch heute noch so relevant ist. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de. www.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Gast hier heute war Bettina Ritter vom Audiokollektiv und ich bin Mandy Schirke.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.